Zu Beginn einige Zitate von Churchill, weil wir heute eine sehr politische Sendung haben und ich erstmal direkt mit ein paar Brechern einsteigen möchte, bevor wir ins Intro übergehen. Zitat Churchill, 1936. Deutschland wird zu stark, wir müssen es vernichten. Weiteres Zitat aus dem Jahr, wir werden Hitler den Krieg aufzwingen, ob er will oder nicht. Churchill 1945, zitiere, wir haben 6 oder 7 Millionen Deutsche umgebracht, möglicherweise werden wir eine weitere Million oder so töten, bevor der Krieg zu Ende ist. Churchill in seinen Erinnerungen, das unverzeihliche Verbrechen Deutschlands vor dem Zweiten Weltkrieg war der Versuch, seine Wirtschaftskraft aus dem Welthandelssystem herauszulösen und sein eigenes Austauschsystem zu schaffen, bei dem die Weltfinanz nicht mitverdienen konnte. Churchill 1945. Wir hätten, wenn wir gewollt hätten, ohne einen Schuss zu tun, verhindern können, dass der Krieg ausbrach. Aber wir wollten nicht. 今天看起两场戏着，天香莲的三十二岁了，装个当朝驸马郎的妻子王啊，满皇上的闺儿，醉了装个当朝。今天看起两场戏着，天香莲的三十二岁了，装个当朝驸马郎的妻子王啊，满皇上的闺儿，醉了装个当朝。Ja, willkommen beim Bärfest, ihr Spritzer. Heute wieder mal ein bisschen politisch unterwegs. Wir haben da richtig Bock drauf. Mit mir, Mike, und meinem co-genialen Co-Autor, dem einzig wahren im Bademantel steckenden, frisch frisierte Locken habenden, an der Vape ziehen wie ein echter Ta'alahun, Girinho. Also die Adlibs gleich abspeichern für den nächsten Song, oder was?
Safe. Guck mal, Bruder. Zum Anfang, bevor wir in die Politik gehen und ich mich wahrscheinlich wieder aufregen werde, mindestens um ein halbes Jahr mein Leben verkürzen werde, weil ich mich so aufrege, und wir Leute roasten, gibt es erstmal eine Runde unnötiges Wissen, was aber ganz geil ist. Nämlich wurde jetzt vor kurzem im Ozean, wahrscheinlich so Ecke, wo sehr viel Müll halt rumschwimmt, also so halt gerade so asiatische Küste und so, wurde ein Pilz im Ozean entdeckt.
Oha.
Und der Brattern, der Pilz, der ernährt sich ausschließlich vom Plastik, was im Ozean rumtreibt.
Aha, real talk.
Bruder, und der heißt, boah, Bruder, es sind, glaube ich, 2 verschiedene Unterarten oder so. Auf jeden Fall, der eine heißt Aspergillus tereus und der andere heißt Engiodontium album.
Ey, das ist übelst interessant, weil ich habe ja auch immer irgendwie so gesagt oder öfters schon, ich glaube, dass die Welt sich selbst reguliert, das dauert, weil die Erde an sich als Organismus gedacht, da sind wir ja nur Bakterien irgendwie drauf, ne, auf der Erde, wenn man die Erde jetzt als eigenen Organismus betrachtet, dann dauert das halt ein bisschen länger, ja, wie die Erde, irgendwann denkt die hat keinen Bock mehr auf uns, paar Vulkanausbrüche, dies, das, bam, bam, wir sind weg, irgendwie Tsunami aus der Hölle. Oder halt die Erde sagt auch, okay, Digga, dann erfinde ich jetzt irgendeine Sache, die das Plastischeiße auffrisst und mach mir, während die das machen, Gedanken darum, dass ich was erschaffe, dass die Teile dann frisst, falls die nicht so cool sind, weil das macht Nature halt einfach wahrscheinlich, weißt du?
Ja. Aber das Einzige, was ich mich da gefragt habe, ist halt so, das spricht ja auch, das ist jetzt wahrscheinlich wieder so ein bisschen schwobelmäßig, aber egal, so, das spricht ja eigentlich auch gegen so gewisse biologische Grundsätze, weil, weißt du, Plastik ist ja ein chemisch-industriell hergestelltes Element. So, ist ja kein organisches Material. Aber wie kann sich ein Pilz, der ja organisch ist, von etwas ernähren und, sag ich mal, das nutzen, was nicht organisch ist? Weil wenn du guckst, so, wie funktioniert das in der Natur? So, weißt du, eigentlich ernährt sich alles Organische von anderen organischen Sachen. So, aber Plastik, so ist ja, ist halt Plastik, so, da sind ja keine Nährstoffe irgendwie so drin.
Oder? Und da, ja, aber ja, safe, aber da ist die Natur halt, glaube ich, relativ intelligent. Am Ende des Tages besteht Plastik ja aus Polymeren, aus Polymerstoffen. Und ja, das ist ja was Anaerobes, also etwas Nicht-Lebendes sozusagen. Und ich kann mir vorstellen, dass Wie zum Beispiel, weißt du, es gibt so Frösche oder so andere Tiere, die sind giftig, die fressen aber sozusagen andere giftige Tiere, absorbieren ihr Gift und benutzen das selber. Und so kann ich mir das auch vorstellen, dass einfach die Welt sich denkt, okay, das ist extrem klein, hier können nur Viren oder Pilze oder irgendwas helfen. Und vielleicht fressen das am Ende auch halt einfach Wale, ne? Dass diese anaeroben Stoffe durch diese Pilze sozusagen zurück in natürliche Stoffe verwandelt werden. Also,
ja. Na gut, wir wollen uns auch nicht zu viel Zeit damit verschwenden. Auf jeden Fall versuchen die natürlich, den Brattern jetzt irgendwie im Labor zu züchten und zu klonen und dann halt natürlich zu erforschen, so was hat der für Auswirkungen aufs Wasser, um, sag ich mal, halt der Natur nicht irgendwie damit zu schaden. Aber wenn es alles gut gehen sollte, dann versucht man natürlich diesen Pilz gerade in so Regionen, wo halt extrem viel Müll im Wasser rumschwimmt, halt anzusiedeln, sodass das vielleicht über Jahrzehnte mit Hilfe von dem Bruder ein bisschen reguliert wird und der Müll sich halt zersetzt.
Naja, prinzipiell gibt es, ich weiß gar nicht wie viel, aber mehrere Müllstrudel auf den Ozeanen, die sie auch schon entdeckt haben, wo sich der Müll ansammelt. Da müssten die halt den Pilz auf jeden Fall überall darüber bringen. Aber wie lange das dauert, bis der den Shit zerkleinert hat, Real Talk, das müsste man herausfinden. Der braucht wahrscheinlich ein paar hundert Jahre. Aber hey.
Ja gut, aber wie lange würden diese Müllstrudel, ohne wenn man irgendwas dagegen hätte, da drin rumschwimmen? Ja,
sind wir bei ein paar
tausend Jahren.
Ja, genau. Ich glaube tatsächlich, dass einige Forscher bei einigen Arten von Plasten noch gar nicht wissen, wo die Halbwertszeit tatsächlich liegt. Na? Also das erahnen die nur. Was halt auch eigentlich ziemlich krass ist. Wir produzieren erstmal irgendwelche Scheiße, wann die Kacke weggeht, keine Ahnung. Wahrscheinlich irgendwann so in 200.000 Jahren irgendwer lebt auf diesem Planeten und findet einfach überall Plaste und denkt sich, ey, wir wissen nicht, wer die waren. Aber hier gibt's eine Schicht, da ist überall Scheiße drin. Was haben die hier gemacht? So, Vertrau. Ey, okay, sind wir erstmal seicht eingestiegen. Ich habe heute ein paar politische Sachen vorbereitet und Jirinho und ich wollen heute auch auf die Generationstheorie eingehen, weil sich das ganz gut mit ein paar Sachen deckt, über die wir viel nachdenken, über die wir auch schon mehrmals irgendwie geredet haben und wir wirklich in einer sehr, sehr wilden Zeit leben. Und ich glaube, manche Menschen müssen erst mal sehen und erkennen und wissen, in welcher Zeit sie leben, bevor sie irgendwie konkret handeln können. Erstes Thema heute. Wir sagen ja immer wieder, wir sind auf jeden Fall ein Vasall Amerikas. Ich meine, Olaf Scholz, ich wiederhole das gern, stand neben Biden und hat nichts gesagt, während Biden wortwörtlich gesagt hat, dass wenn die Russen das und das machen, sie Nord Stream ein Ende setzen werden. Und der Bruder daneben hat nicht mal mit der Wimper gezuckt. Heieiei.
Olaf Abi.
Auf jeden Fall gab es dann eine TV-Debatte am 10. September in Pennsylvania zwischen Trump und Harris. Und Jirinho hat die natürlich nicht geguckt. Deswegen möchte ich euch auf jeden Fall, auch die es nicht gesehen haben, ein wenig darüber erzählen. Prinzipiell sind diese TV-Debatten in Amerika ja immer sehr Präsidentschaftskandidat zwischen Präsidentschaftskandidat und die Moderatoren, die vermitteln. Und ich habe nicht das ganze Ding gesehen, ich fand es auch relativ langweilig, aber Trump musste dort einfach gegen drei Leute argumentieren. Ja? Die westlichen Medien sagen natürlich, ey, Kamala Harris ist jetzt vorne. Die russischen und die chinesischen Medien sagen halt genau was ganz anderes. Ist auf jeden Fall interessant, weil das wird wahrscheinlich die einzige TV-Debatte sein, die es geben wird. Und mir kommt es hier so vor, als wenn ein Trump, weil es auch auf CBS gelaufen ist, was ein demokratischer Sender ist, dort ein bisschen vorgeführt wurde. Weißt du, was ich meine?
Ja, safe. Also, Bruder, Trump wird auch in anderen sozialen Netzwerken und so vorgeführt. So, Digga, es wurde halt einfach zum Beispiel auf Twitter und nehmen wir dem kleinen Bruder von Twitter hier, Threads von Instagram, wurde jetzt halt ein Bild, ist viral gegangen, wo Trump im Flieger sitzt und man sieht halt sein Ohr und das Ohr sieht gesund aus. Und dann haben alle so geschrieben, oh, guck mal, war wohl doch eine Vertuschungsaktion und der wurde eigentlich gar nicht getroffen und bla bla. Ich wusste gar nicht, dass ein Ohr innerhalb von ein, zwei Monaten so abheilt. Ja, Bruder, Ende vom Lied war halt einfach, das Bild wurde gespiegelt,
ja, sodass
die Leute
sagen.
Dachten, es ist das Ohr, aber in Wahrheit war es einfach das linke Ohr. Ich glaube, er wurde am rechten getroffen.
Genau, das war mein erster Gedanke. Also wenn du viel mit Video und Foto machst und Videoschnitt und sowas, zum Beispiel, keine Ahnung, wenn ich so Trailer schneide und irgendwie einen Übergang mache und merke, boah ey, ich muss da mal einen Szenenwechsel reinbringen, spiegelt es einfach das Bild perfekt. Easy game.
So. Aber so leicht, guck mal, so leicht lässt sich die Masse einfach täuschen, Digga.
Definitiv. Hast du vom russischen Raketenangriff auf Poltawa gehört?
Ja.
Bruder.
Ein bisschen.
Für alle die es nicht wissen, am 3. September hat die russische Armee ein Ausbildungszentrum in der ukrainischen Stadt Poltawa mit zwei Iskander-Raketen getroffen. Und die westlichen Medien schweigen relativ hart darüber, wer da war. Komischerweise gibt es gerade in Schweden und in anderen NATO-Ländern auf einmal Offiziere und Leute von höchstem Rang, die bei einem Autounfall und anderen Sachen gestorben sind. Und das Ding ist, dass die Russen dort einfach die radioelektrische Kriegsführung der Ukraine sozusagen, würde ich sagen, vernichtet haben. Und dort stehen halt die ganzen Ausbildungszentren für die Drohnenpiloten oder für die Radarpiloten. Und das Teil hat auf jeden Fall gesessen, weil die russischen Medien, teilweise auch die westlichen Medien, berichten so von knapp 600 Toten. Und anscheinend hat dort Schweden einfach seine komplette Riege der Top radioelektronischen Kriegsführungssoldaten einfach verloren. Unter anderem NATO-Soldaten, deutsche Soldaten, ukrainische Soldaten, die dort ausgebildet wurden. Alter, das Ding hat auf jeden Fall gezogen. Also vor allem, die haben das Teil mit den zwei Iskander-Raketen abgeschossen während des Morgenappells. Ja, und ich glaube, das ist auch wirklich eine Ansage, wo sie meinen so, ey, guck mal Jungs, wir haben uns das mit den Drohnen jetzt mehrere Male gefallen lassen. Die Drohnen, da gibt's Bilder im Internet, das ist auch bestätigt, fliegen jetzt mit flüssigem Thermit rum. Das heißt, du hast dort große Drohnen, die mit einem Eimer, wo flüssiges, geschmolzenes Thermit rumfliegt, und das kippen die über die russischen Schützengräben, das nennt man Drachenfeuer. Alter.
Ja,
und
Digga.
Die Russen haben jetzt einfach gesagt, okay, nö. Ne? Und Schweden wollte...
Nö, Diggi.
Das Ding ist, damit diese Drohnen halt fliegen können, brauchen die ja auch Radar. Und Schweden wollte den Ukrainern ein System zur Seite stellen, also so ein Flugzeug, das zu so einem Radarflugzeug umgebaut wurde. Und da waren halt die ganzen Ausbilder dafür da, weil diese Daten, die dieses Flugzeug reinkriegt, die musst du ja auch auswerten können, weiterleiten, ne? Richtig, wie kann man sagen,
analysieren.
Richtig analysieren und bewerten, genau. Und bevor dieses Flugzeug eingetroffen ist, scheint dieses Zentrum auf jeden Fall erstmal ausgelöscht zu sein. Und das ist eigentlich eine relativ gute Überleitung, weil ich weiß nicht, ein paar Leute werden bestimmt auch mal Nachrichten gehört haben. Es geht um Scholz, denn der Ukraine-Plan von Scholz, der Friedensplan, sieht Abtretung ukrainischer Gebiete an Russland vor. Wenn das die AfD fordern würde, wäre hier die Hölle im Land los. Und der Podcast kommt ja Mittwoch raus. Das heißt, seit Montag werden wieder deutsche Grenzen kontrolliert. Das gab es seit 24 Jahren nicht mehr. Hätte die AfD danach verlangt, wäre die Hölle in diesem Land los geworden. Ich glaube, unser Olaf...
Die haben ja danach verlangt, aber die sind halt nicht an der Macht.
Ja, ja, genau. Und ich glaube, dass unser guter Olaf gerade versucht, sich selbst und seiner Partei den Kopf aus der Schlinge zu ziehen und Entscheidungen trifft, die sonst nur die AfD tun würde, um Wähler zurückzugewinnen. Was denkst du?
Ja, ne, es ist wahrscheinlich schon, sag ich mal, so ein, ja, halt ein, irgendwo so ein Marketing-Move, klar, so, weil die merken halt so, gerade die SPD verliert ja massiv an Stimmen.
Die so, hat in Teilen des Landes hat die, ist die nicht mehr relevant für Sitze im Parlament.
Ja, so. Und das ich glaube halt auch viele, viele Leute, die früher SPD gewählt haben, die jetzt sagen, SPD ist mir zu, ja, zu verweichlicht und die bauen nur Scheiße und die wollen vielleicht aber auch nicht AfD wählen oder so, das sind halt eher CDU. Daher erkläre ich mir auch, sag ich mal, diesen Zuspruch, den die CDU immer noch kriegt, weil ich glaube, es wird ganz gut ausgeglichen von denen, die halt früher CDU-Wähler waren, die jetzt zur AfD gewechselt sind und gesagt haben, ich wähle jetzt AfD, weil CDU ist mir auch zu weich, gleicht sich relativ gut aus mit den Leuten, die halt dann von der SPD und von der Linken und weiß ich nicht was eher zur CDU überschwappen. Daher erkläre ich mir zumindest den Zuspruch, den die CDU immer noch hat, weil Bruder auch als, ich sag dir ehrlich, als also ich würde die CDU nicht wählen, so, also no shit, ne, also ja. Wie gesagt, da sind genauso wie unser Olaf Domenech ein korrupter Abi ist, sind in der CDU genauso korrupte Abis am Drücker. So,
ey, wie das gesagt, haben wir
Friedrich Merz, BlackRock, kurzer Abriss.
Das haben wir schon mal gesagt, oder ich habe das schon mal gesagt, dass wenn Deutschland wie ein richtiger Rechtsstaat funktionieren würde, dann wären 80% der Leute, die dort Politik machen, halt hinter Gittern und im Gefängnis, weil sie nicht im Interesse des Volkes handeln und Entscheidungen treffen.
So, das soll ja. Jetzt auch, das soll jetzt auch keine Werbung für die AfD oder so sein, weil ich bin sowieso der Überzeugung, dass in jeder Partei, zumindest in Deutschland und denke auch in anderen europäischen Ländern so, Bruder, in jeder größeren Partei, die irgendwie Einfluss und was zu sagen hat, Bruder, sind immer Korrupte. Immer. Alle. In jeder Partei. Ist scheißegal, in welche Richtung, ob links, rechts, Mitte oder Hurensohn. Ist egal, so überall gibt's korrupte Bastarde und die sitzen immer ganz oben, weil, ja, bloß, sag ich mal, von zum Beispiel unserem Olaf-Abi sind ja Korruptionsskandale, sag ich mal, auch hinreichend bekannt. So. Und von zum Beispiel unserem SPD-Liebling Jens Spahn, so, ne? So, das sind alles irgendwelche Spackos. Aber um das aufzugreifen, so, neulich in der Berufsschule hat mir auch so ein Lehrer gesteckt. Grüße gehen an Sie raus, falls Sie es irgendwann hören sollten. Falls ich ihn irgendwann erzähle, dass ich hier einen Podcast mache. nein, der hat auf jeden Fall gesagt so, guck mal, Lehrer, also die Lehrer wurden auf Versammlungen und Kongressen und so, wurden die halt angehalten, dass die sich offiziell nicht politisch im Unterricht äußern dürfen. Aber, und jetzt kommt das Aber.
Wo ich angehalten, das vorherrschende Narrativ zu unterstützen.
Wo ich gedacht habe, so Bruder, wen willst du ficken? Es wurde halt offiziell gesagt, dass Lehrer, die sich gegen als antidemokratisch verrufene Parteien, nicht bestätigte, sondern verrufene Parteien, dürfen die sich im Unterricht äußern und dürfen diese Meinung kundtreten, kundtagen.
Ach, Bruder, ja, das ist ja
blauer,
wieder mal das
blauer,
Beste.
Blauer Parkuzenkalo. Ach, Digga, ein blauer. Auf jeden Fall.
Aber das ist, warte, dann will ich kurz einschreiten. Das ist ein sehr, sehr gutes Beispiel dafür, dass die Leute, die sagen, wir müssen mehr Demokratie und mehr Meinungsfreiheit schaffen, die allerersten sind, die Meinungsfreiheit aber direkt im Gegenzug einschränken. Und zwar gegen alles das, was nicht ihrer Ideologie entspricht. Und das ist super, super traurig.
So. Und andersrum wurde aber auch ausdrücklich gesagt, dass, wie gesagt, gegen die vorherrschende, gängige Meinung, sagen wir jetzt einfach mal, und Parteirichtung in Deutschland, darf sich nicht geäußert werden im Unterricht. Also übersetzt, für alle, die es jetzt immer noch nicht verstanden haben, heißt es, wenn jetzt ein Lehrer, egal ob im Gymnasium, Gesamtschule, Berufsschule, irgendwo, sich vorne hinstellt und sagt, ja Bruder, die AfD ist kompletter Bullshit und hört auf, die zu wählen und die sind scheiße und bla und keine Ahnung, so mäßig, ja, wenn ihr die wählt, dann seid ihr bei mir unten durch, dann ist es okay.
Wenn er aber pro AfD argumentiert, ist das nicht okay.
Und wenn er pro AfD argumentieren würde, wäre es nicht okay. Andersrum dürfte er aber in seinem Unterricht zum Beispiel Flyer von den Linken, von den Grünen, von der SPD, von der CDU verteilen und dafür theoretisch werben. Bruder, was Meinungsfreiheit? Was?
Guck mal, das ist ja genau das Problem unserer heutigen Regierung. Weißt du, warum sie die Meinung der anderen unterdrücken? Weil sie Angst davor haben, abgewählt zu werden. Weil sie Angst davor haben, für das verurteilt zu werden, was sie in den letzten 20 bis 30 Jahren in diesem Land oder in ihrem Leben gemacht haben. Warum werden Menschen so reich, nachdem sie hohe Ämter bekleidet haben? Und du hattest vorhin Korruption und Hurensohnigkeit gesagt. Es war eigentlich eine perfekte Überleitung, um mal ganz offen darüber zu reden, worum es eigentlich in der Ukraine geht. Und auch das haben wir schon mehrmals gesagt. Nun gab es einen US-Senatoren, der Lindsey Graham, der ganz offen gesagt hat, worum es geht. Und US-Senator Lindsey Graham hat Kiew besucht und in einem Video mit Zelensky ganz offen gesagt, dass Washington die Rohstoffe der Ukraine braucht und dass die Militärhilfe für Kiew deshalb so lange fortgesetzt werden müsse, bis Kiew in der Lage ist, sozusagen den Konflikt mit Russland zu gewinnen, jetzt sage ich mal in Anführungszeichen. Und das genaue Zitat von ihm ist: Ich bin hier mit Präsident Zelensky. Ich bin so ein Bewunderer von dem, was Sie und Ihr Land getan haben. Sie versuchen, die Russen zu stoppen, damit wir nicht gegen sie kämpfen müssen. Sie wollen keine amerikanischen Truppen. Sie brauchen nur Waffen, um Ihr Land von einer schrecklichen Invasion zu befreien. Sie sitzen auf Mineralien im Wert von Billionen Dollar, die für unsere Wirtschaft gut wären. Daher will ich unseren Freunden in der Ukraine weiterhin helfen. Wir können das gewinnen. Sie brauchen unsere Hilfe. Damit erklärt der Bruder ganz klar, worum es geht in diesem Krieg. Ja. Und viele Leute wissen das nicht, aber als die Ukraine angegriffen wurde, sind ja die Grundstückspreise extrem nach unten gegangen, weil das Land befindet sich in einem Krieg. Unter anderem Bill Gates gehören hektarweise einer der besten Mutterböden in ganz Europa, in der Ukraine. Bayer hat dort auch mehrere Hektar, tausende von Hektaren Land gekauft und hat sich dort diese Böden, diese Rohstoffe zu eigen gemacht, indem sie Grundstücke gekauft haben. Und viele amerikanische Investoren haben das dort auch gemacht, unter anderem das US-Militär. Was meint ihr, warum Zelensky immer noch an der Macht ist? Seit dem 1. Mai ist er laut ukrainischer Verfassung nicht mehr Präsident dieses Landes und ist daher nicht entscheidungsfähig oder berechtigt, was ein weiterer Übergang ist, denn es wird ja oft behauptet, dass die Ukraine nicht selbstständig handeln kann, obwohl das immer wieder von den Mainstream-Medien dementiert wird und gesagt wird, dass Kiew ein autonomer Staat ist. Und Herr Zelensky hat sich definitiv verplappert, denn in einem Gespräch mit Reportern hat er gesagt, dass die Erfüllung aller Punkte seines Plans zur Beendigung des Konfliktes ausschließlich von dem aktuellen US-Präsidenten Joe Biden abhängt. Und Zitat, das sind nur wenige Punkte und jeder Punkt wird von Bidens Entscheidung abhängen. Ja? Ich erinnere an Boris Johnson, ein Friedensvertrag wurde schon gemacht. Der ist Anfang diesen Jahres einfach in die Ukraine geflogen zu Zelensky und hat einfach Friedensverhandlungen gestoppt. Und auch das wird in unseren Medien beides nicht berichtet. Diese beiden letzten Artikel, die ich vorgelesen habe oder daraus berichtet habe, damit die Leute, glaube ich, verblöden. Das sind so essentielle, wichtige Informationen. Und durch die Weglassung dieser Informationen bleibt es für mich trotzdem irgendwie eine Lügenpresse. Weil wenn das die ganze Bevölkerung lesen würde, dann würden wir uns fragen, warum wir 200 Milliarden Euro in Krieg stecken, 140 Millionen in Fahrradwege in Peru, Indien, einem der besten, ausgebautesten Systeme, was Internet angeht, den überweisen wir mehrere Millionen Euro für die Ausbau ihres Internets, während es hier in Deutschland immer noch Orte gibt, wo du keinen Empfang hast, da wird dir LTE angezeigt, aber es öffnet sich nicht mal WhatsApp oder irgendwas. Das ist mega traurig, Bruder. Also ganz, ganz schwierige Nummer.
Ja, sowieso. Und jetzt überleg mal, was wäre passiert, wenn Trump nicht nur am Ohr getroffen geworden wäre, Bruder. Einfach miese Sprachstörung. Weil jetzt zum Beispiel, um auf dieses TV-Duell da so zurückzukommen, ne? Trump hat ja da auch relativ deutlich klargemacht, dass er, halt nicht interessiert ist daran, falls er gewählt wird, diesen Krieg mit Russland fortzuführen.
Ja.
Und nicht gewillt ist, irgendwie die Ukraine auch weiter zu unterstützen.
So. Ey, das ist ja sowieso super, super interessant. In Amerika, ja, das kannst du geschichtlich, das kann jeder verfolgen, welche Regierung mit wem Krieg hat. Und die Republikaner, ja, die führen immer Krieg unten im asiatischen Raum. So Iran, Irak, Saudi-Arabien und so weiter, da führen die ihre Kriege. Während die Demokraten immer gegen China und gegen Russland kämpfen. Und das ist zum Beispiel auch sehr, sehr interessant, weil wir jetzt gerade durch...
Wer war eigentlich im Vietnamkrieg? War da Reagan? Reagan an der Macht?
Boah, weiß ich gerade gar nicht. Kannst du mal googeln, dann kann ich kurz fortfahren. Aber das ist immer sehr, sehr klar, dass die Demokraten immer irgendwo in Länder intervenieren, wo sie halt Rohstoffe brauchen. Und das machen sie im Auftrage der Demokratie, während die Republikaner immer sagen, wir müssen Terrorismus bekämpfen und das Öl, das da unter dem Land liegt, das ist so viel, das ist ja unfair. Das gehört ja auch eigentlich irgendwie zum Teil der Welt und damit auch irgendwie uns, ne? Und diese Dreistigkeit, dieses ja von oben herab sich irgendwie da als Weltmacht zu etablieren oder sozusagen Weltmacht zu bleiben, ist halt einfach traurig. Ich finde, das ist eine ganz, 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 ganz schwierige Nummer. Und da habe ich noch einen, also es sei denn, du hast es jetzt gefunden.
Na, ich habe hier gerade 4 US-Präsidenten waren unterschiedlichen Ausmaß in den Vietnamkrieg verwickelt. Eisenhower, Kennedy, Johnson und Nixon?
Kennedy ist safe ein Demokrat. Ja. Nixon würde ich sogar sagen, ist ein Republikaner.
Ja, also Nixon war eigentlich den größten Zeitraum an der Macht, von 69 bis 74.
Hm.
So. Müssen wir bloß noch gucken, was Nixon war. Nixon war Republikaner.
Hm. Kennedy war safe ein Demokrat. So. Deswegen gab es ja auch den Aufruhr, dass der aktuelle Kennedy Jr. aus der Demokratischen Partei ausgetreten ist und Trump supportet, ne? Der Aufschrei, der war ja riesig in Amerika.
Ja, hm? Kennedy war Demokrat, ja.
Richtig. Auf jeden Fall, so letzten 2 Artikel. Putin warnt auf jeden Fall den Westen, dass, also vor der direkten Kriegsbeteiligung der NATO-Länder. Und es gibt einen Journalisten in Russland, den Pavel Sarubin, der hat auch einen eigenen Telegram-Kanal, wie immer alles verlinkt. Und der Kreml hat auf eine seiner Fragen geantwortet und ich will die mal kurz vorlesen. Die Frage ist, in den letzten Tagen haben wir in Großbritannien und in den USA von höchster Stelle gesehen und gehört, dass das Kiewer Regime mit westlichen Langstreckenwaffen tief in russisches Territorium schießen darf. Und es hat den Anschein, dass diese Entscheidung entweder kurz bevorsteht oder offenbar bereits getroffen wurde. Das ist natürlich eine außergewöhnliche Sache. Ich möchte Sie bitten zu kommentieren, was vor sich geht. Und Putin hat direkt geantwortet, es wird versucht, Begriffe auszutauschen, denn es geht nicht darum, dem Kiewer Regime zu erlauben oder zu verbieten, Angriffe auf russisches Territorium durchzuführen. Das tut es bereits mit Hilfe von unbemannten Flugzeugen und anderen Mitteln, siehe Drohnen. Aber wenn es um den Einsatz von Präzisionswaffen westlicher Bauart mit großer Reichweite geht, ist das eine ganz andere Geschichte. Es geht darum, dass die ukrainische Armee, ich habe darüber bereits gesprochen und jeder Experte sowohl in unserem Land als auch im Westen wird das bestätigen, nicht in der Lage ist, mit modernen Präzisionssystemen mit großer Reichweite aus westlicher Produktion anzugreifen. Das kann sie nicht, das ist nur mit Hilfe von Satelliten und Informationen möglich, über die die Ukraine nicht verfügt. Das sind Informationen, die nur von Satelliten der EU, der USA, also von der NATO, also von NATO-Satelliten kommen. Das ist das Erste. Das Zweite ist sehr wichtig. Vielleicht Entscheidende oder das vielleicht Entscheidendste ist, dass nur NATO-Soldaten Flugpläne für diese Raketensysteme erstellen können. Ukrainische Soldaten können das nicht tun. Es geht also nicht darum, dem ukrainischen Regime zu erlauben, Russland mit diesen Waffen anzugreifen oder nicht. Es geht um die Entscheidung, ob die NATO-Länder direkt in den militärischen Konflikt verwickelt werden oder nicht. Wenn diese Entscheidung getroffen wird, bedeutet das nichts anderes als eine direkte Beteiligung der NATO-Länder, der USA und der europäischen Länder am Krieg in der Ukraine. Bruder, damit hat er auch gesagt, ey, wenn ihr das macht, wir wissen, wir werden Entscheidungen treffen, ne? Und in Russland gibt es ja auch Leute, die gegen Putin sind Und da gibt es auch zum Beispiel einen einflussreichen russischen Experten, der heißt Professor Karaganov. Und der sagt aufgrund dessen, was ja wieder den Kreislauf letztendlich zu dem Thema schließt, dass in Poltawa diese Leute, ja, die den Informationskrieg über Satelliten, über Radar und so weiter machen, um diese Langstreckenraketen überhaupt erstmal benutzen zu können, die Leute auszubilden und so weiter, dem ist er damit mit dem Angriff komplett zuvorgekommen. Ne? Ja. Und in Russland gibt es ja auf jeden Fall auch Stimmen, die halt echt einen präventiven Atomschlag, einen kleinen, fordern und sagen, ey, knallt doch einfach mal irgendwo da unten ins ukrainische Niemandsland so eine kleine Atombombe hin, um den einfach mal zu zeigen, hört auf, weiter die rote Linie des NATO-Abkommens zwischen Russland und der NATO irgendwie auf die Spitze zu treiben, Waffen zu liefern und so weiter und so weiter.
Ja, gut, ist aber, Bruder, ist aber Bullshit. Also einen präventiven Atomschlag, auch wenn es nur, sagen wir mal, eine kleine Bombe ist.
Ja, auch in Russland so, gibt es Hardliner, ne?
Ist halt eine, ist trotzdem Einsatz von Atomwaffen, der ja übrigens verboten ist, offiziell. Ne? Darf man auch nicht vergessen. Atomwaffen sind eigentlich verboten.
Mhm.
So, die einzusetzen. Besitz nicht, aber Einsatz. So. Aber präventiv eine Atombombe zu werfen, egal wie groß, ist kompletter Bullshit. Weil damit, sei mal klar, du kannst das Ziel damit verfolgen, dass du sagst, oh ja, ich schüchter jetzt mein Gegenüber ein und zeig, dass ich wirklich ernst meine. Aber Bruder,
also
die Wahrscheinlichkeit, dass du dein Gegenüber damit einfach provozierst und der dann damit antwortet und dann dein eigenes Land angreift, vielleicht aber nicht mit einer kleinen Bombe, weil sie es dann nämlich rechtfertigen, ja, klein oder groß, egal, Russland hat angefangen mit Atomwaffen und deswegen dürfen wir jetzt damit antworten und wir, keine Ahnung, bomben jetzt aber einfach mal Moskau weg oder so.
Ey, also ich sehe das auch als nicht die klügste Entscheidung, deswegen muss man Putin, glaube ich, auch zugute halten, dass er bis jetzt irgendwie hart im Verteidigungsmodus ist, während ja wirklich immer mehr irgendwie Aggression geschaffen wird. Ich sehe das Ganze auch kritisch, aber durch diese ganze Entwicklung, die wir mittlerweile haben, haben wir uns ja heute auch auf ein kleines Thema vorbereitet und wollen ein bisschen über die Generationstheorie sprechen, die ganz gut beschreibt, in was für einer Zeit, in was für einer Welt wir leben. Und diese Theorie ist von mehreren Leuten ja, weitergegeben worden und geht letztendlich tatsächlich bis auf Platon zurück, der das schon damals erkannt hat. Und wir werden hier heute auch einige Beispiele für diese Zyklen, unter anderem den Untergang Roms, irgendwie mal kurz beleuchten.
Okay, für alle, die jetzt sich fragen, was diese Theorie im Groben aussagt, die sagt nämlich aus, egal bei welchem Punkt man jetzt ansetzt, aber ich setze jetzt einfach mal an, so, zum Beispiel, harte Zeiten schaffen starke Männer. Wir reden jetzt von Männern an sich, ne? Also nicht für alle Feministen, die uns hören, nicht böse sein, aber ich rede trotzdem so weiter.
Also du willst, letztendlich möchte Jirinho einfach nur ausdrücken, das ist ein Zitat, du könntest das Ganze auch mit Frauen oder Menschen ersetzen. Genau, aber
oder mit Helikoptern. So, auf jeden Fall. harte Zeiten schaffen starke Männer. Starke Männer schaffen gute Zeiten. Gute Zeiten schaffen schwache Männer und schwache Männer schaffen wieder harte Zeiten.
Ja.
So. Und so wiederholt es sich halt immer. Ne?
Ja,
diese vier Schritte.
Wolltest du nur, du kannst weiterreden. Ich wollte dich nicht unterbrechen.
Ne, ich wollte bloß so, das sind die vier Schritte, die immer aneinander gekettet seit Jahrhunderten, Jahrtausenden immer wieder so sich wiederholen.
Genau, letztendlich beschreibt die Theorie einen theoretischen, wiederkehrenden Generationszyklus in unserer Geschichte. Und der Theorie zufolge sind historische Ereignisse mit wiederkehrenden Generationspersönlichkeiten und Archetypen verbunden. Und jede Generationspersönlichkeit löst eine neue Ära oder eine Wende aus, die etwa immer so 21 Jahre andauert. Das heißt, wir haben vier Zyklen a 21 Jahre, das heißt alle 84 Jahre plus minus null, ne? Geopolitik spielt da natürlich viel mit rein und der Entwicklungsstand der Menschen. und die vorherrschenden Politiker, aber plus minus 84 Jahre geht das immer wieder so weiter. Und der erste Archetyp ist sozusagen der Frühling. Und diese erste Generation, das ist die Generation nach der Kapitulation Deutschlands. Das ist der Punkt 0, 1945. Der Frühling geht jetzt sozusagen los.
Also da setzen wir jetzt an.
So, genau,
man
richtig.
Man kann es auf andere Ereignisse auch beziehen, aber wir setzen jetzt nach dem Zweiten Weltkrieg an.
Genau, wir setzen hier letztendlich an. Und die erste Generation führt letztendlich zu geordneten Gesellschaften mit starken Institutionen und einem starken Sinn für kollektiven Fortschritt. Für Individualismus ist eher weniger Platz, weil das Kollektiv sozusagen das Land nach vorne bringen muss. Und wir hatten ja auch nach dem Weltkrieg ein Wirtschaftswunder in Deutschland, das sozusagen aus dem Nichts erschaffen wurde. Und auch mal hier dicken Respekt an diese Generation von Frauen, die mit Kindern dieses Land wieder aufgebaut haben, weil die Männer im Krieg gestorben sind oder in Kriegsgefangenschaft waren und ganze Generationen von Männern gefehlt haben. Ne? Die haben dieses
Shoutout an alle Trümmerfrauen.
Ja, Mann, die haben dieses Wirtschaftswunder letztendlich bewirkt, auch das dann kam. Ne? Und das ist so die erste Phase. Und da war halt kein Platz für Individualismus, ne? Weil, ja, erst sich um den kollektiven Fortschritt irgendwie kümmern musste und der Platz für sowas einfach nicht da war. Ne? Das finde ich zum Beispiel ist sehr, sehr interessant, weil das ist ja auch letztendlich genau so. Eine Generation an Männern ist gestorben und aus dem Nichts, das ist der Frühling, du musst halt irgendwas erreichen.
Spiegelt natürlich den Schritt wieder, harte Zeiten schaffen starke Leute.
Ja, definitiv. Ne? Die zweite oder der zweite Punkt letztendlich ist so der Sommer. Und der Anfang vom Sommer ist etwas anderes als das Ende vom Sommer. Ne? Das ist so der Zeitraum, so Anfang Sommer ist so der Zeitraum sozusagen, wo die Mauer gefallen ist in Deutschland. Und das ist auch der Zeitraum zum Beispiel, wo ich geboren bin. Ja. Das ist eine Zeit, in der alles ging, in der du alles machen konntest. Ne? Gerade die Ostdeutschen sind ja alle rübergegangen. Du konntest nochmal neu lernen, die Welt war offen. Die ganze Elektronik, das Internet, das ganze Entertainment, diese ganzen krassen, auch architektonisch und die Sachen, die haben sich alle so rapide seit den 90ern entwickelt. Gerade wenn wir jetzt mal in Computerchips und sowas reingehen, wir haben in ganz vielen Bereichen einfach ein exponentielles Wachstum bekommen, technologisch, wie aber auch zum Beispiel mit der Geburtenrate von Menschen, weil es den Menschen immer besser ging, weil es war eine Zeit des Friedens auch einfach, dieser Früh- bis Spätsommer, in dem dieser Zyklus ist.
Ja, spiegelt in dem Falle den Schritt wieder, starke Leute schaffen gute Zeiten, Schritt 2. Ja, und sag jetzt nur, welcher Schritt, soll ich jetzt sagen, in den Epochen, die du jetzt sagst, sage ich immer, welcher Schritt damit gemeint ist.
Ja, nee, alles gut. Und das ist halt richtig geil, weil das beschreibt letztendlich, wir haben in einer guten Zeit gelebt, die Menschen sind schwach geworden, ja, die Menschen sind dümmer geworden, Intelligenz ist auf der Strecke geblieben, das sehen wir an heutigen Intelligenzzahlen, also der IQ ist einfach gesunken und nicht die Fülle, alles zu haben, macht resilient oder stark, sondern der Mangel. Und ich habe zum Beispiel viele Mängel oder Mangelerscheinungen in meinem Leben gehabt, wo ich nicht genug zu essen hatte, wo ich mir nicht das kaufen konnte, was war, wo ich Schulden abzubezahlen hatte, wo einfach Scheiße passiert ist. Und dieser Mangel hat mich jetzt Anfang 30 so stark gemacht, dass mir so normale Schicksalsschläge einfach nichts anhaben können. Und Leute heulen über die heutige Zeit ich kann damit umgehen. Also nochmal, der Mangel, ne, mit dem du aus harten Zeiten herauskommst, dieser Mangel, der stärkt dich für ein weiteres Leben sozusagen oder für das,
bei Mike, was letztendlich kommt. Bei Mike ist sowieso ein Spezialfall, der auf den trifft diese Theorie jetzt nicht ganz zu mit den Epochen, die wir ansprechen, aber grundsätzlich
Ende Sommer, Anfang Herbst.
Naja, ich würde sagen, so Schritt 3 ist so, Also dieses gute Zeiten schaffen wieder schwache Leute, ist halt so dieser Zeitraum von Anfang der 90er bis, bis ja so 2010, 2015 so.
Genau, das ist sozusagen die dritte Wende und die entspricht so dem Herbst. Und hier haben wir gemerkt, dass dieser Individualismus, der im Sommer geschaffen wurde, unverantwortlich geworden ist. Und das siehst du über die letzten 20 Jahre Politik, nicht nur in Deutschland, sondern auch weltweit, also gerade von den westlichen Ländern. Durch diesen Individualismus geht letztendlich auch ein Gemeinschaftssinn oder auch dieser Kollektivgeist verloren. Und ich finde, diese Gesellschaft, in der wir sind, die ist sehr im Zynismus und oder durch Zynismus und schlechtes Benehmen irgendwie definiert. Weißt du, was ich meine?
Ja, und dieser ich würde sagen, wir befinden uns halt gerade, ich taxiere es jetzt einfach mal ab 2015, so roundabout, befinden wir uns sozusagen im Winter, in der vierten Epoche.
Nee,
so
wir befinden uns immer noch im Herbst, mein Freund. Immer noch, wir sind jetzt im Spätherbst.
Na, oder wir sind gerade am Übergang sozusagen von diesem Punkt von gute Zeiten schaffen schwache Leute und schwache Leute schaffen wieder schlechte Zeiten. Und wir befinden uns gerade am Anfang der schlechten Zeit, die durch die schwachen Leute geschaffen wurde.
Genau, wir befinden also uns jetzt, entweder sind wir schon im Winter angekommen oder befinden uns im Spätherbst. Aber ich wollte noch mal eine Sache verdeutlichen. Dieser Individualismus, der führt letztendlich in unseren Gesellschaften auch dazu, dass falsche Prioritäten gesetzt werden. Heute kannst du für alles Mögliche, was du irgendwie sagst, belangt werden, ja. Aber jemand, der irgendwie jemanden getötet hat oder ein Kind missbraucht hat, der kommt nach 5 Jahren auf Bewährung raus. Weißt du, was ich meine? Also es wird sich mehr um Themen oder es wird sich mehr Themen gewidmet und mehr Aufmerksamkeit, auch gerade in rechtliche Verfolgung, auf individuelle Bedürfnisse, wie zum Beispiel 65 Geschlechter und den ganzen Schmarrn, irgendwie konzentriert, als auf die wirklich wichtigen Prioritäten, wie dieses Land nicht zu deindustrialisieren, nicht an einem Krieg teilzunehmen, unser Geld nicht für andere Länder permanent rauszuschmeißen und vielleicht erstmal das in unsere eigenen Schulen, in unsere eigene Digitalisierung, in unsere eigene Wirtschaft stecken. So, das ist genau diese Art von Individualismus des Spätherbstes, von dem wir geredet haben, der sozusagen diese harten Zeiten für uns produziert und das ist ein ganz natürlicher Rhythmus. Da habe ich auch zum Beispiel eine Idee, bevor wir in den Winter kommen. Weißt du, es gibt die 4 Jahreszeiten, es gibt diesen Rhythmus anscheinend, das merken wir nicht nur durchs alte Rom, sondern auch durch andere Hochkulturen. Und der Mensch ist ja letztendlich die Spitze der Nahrungskette auf der Welt. Warum, weißt du, Fliegen leben, sterben, Marienkäfer, andere Tiere paaren sich dann und dann und sterben nach 10, 12 Jahren und wir werden halt so alt, also müssen wir irgendwie einem längeren Zyklus unterlegen. Weißt du, was ich meine? Als jetzt zum Beispiel Tiere oder sowas.
Ja, ja. Ja, das Ding ist halt, wir befinden uns halt gerade so mäßig am Anfang von diesen schlechten Zeiten und sag ich mal, wenn man diesem Modell, was sich ja schon zigmal wiederholt hat, so Pi mal Daumen, auf jede Epoche anwendbar ist, so, dann stehen wir halt, wie gesagt, gerade am Anfang der schlechten Zeit. Das heißt also, es kommt höchstwahrscheinlich jetzt nochmal richtige Scheiße auf uns zu und eine richtige Scheißzeit, woraus dann aber wieder in, sagen wir jetzt einfach mal 20 Jahren wieder aus diesen harten Zeiten die starken Leute entspringen, die dann wieder zu guten Zeiten führen. Ne? Was diese Scheiße sein wird, durch die wir gehen müssen, ob es ein Krieg ist oder ob es irgendwas anderes
Hunger
ist, was
oder,
uns, ne, das kann man vorher nicht sagen, aber es werden auf jeden Fall harte Zeiten kommen, wenn man dem Modell vertrauen will.
Genau, und das ist sozusagen der Winter und der Winter ist sozusagen der Zweite Weltkrieg. Und wir setzen ihn jetzt vor den Frühling, beziehungsweise die Zeit, die jetzt auf uns wartet. Und das ist der vierte Zyklus. Und genau immer im vierten Zyklus im Winter entstehen große politische und soziale Krisen. Darüber hinaus wird gesagt, dass diese Generation letztendlich eine zivile Identität und den Wert der Gemeinschaft wiederentdeckt. Ja? Und dass meistens tatsächlich dieser Zyklus mit Kriegen oder bewaffneten Konflikten zusammenfällt. Und dabei rede ich jetzt nicht irgendwie von globalen, weltweiten Kriegen. Es können auch einfach innerpolitische, inner zum Beispiel europäische Bürgerkriege ausbrechen oder in Amerika oder auch woanders. Ne? Das ist halt sehr, sehr interessant an diesem Teil des Zykluses, weil hier die Bevölkerung letztendlich wieder diese zivile Identität entdeckt und den Wert der Gemeinschaft und sich sozusagen gegen das stellt, was im Herbst passiert ist, was die Politik oder die Regierung des Herbstes ausgelöst hat. Und das ist halt letztendlich diese Hard Landing Phase, weißt du, das ist wie in der Wirtschaft, wenn so Black Friday? Genau. Ja. Da knallt es dann einmal, dann knallt es richtig und laut dieser Theorie ist das halt das, was uns irgendwie bevorsteht. Und wir sehen das, was im Nahen Osten passiert, der Konflikt, der sich da immer weiter ausweitet. Hisbollah, Iran, Amerika, Ukraine, Taiwan, ne? Und überall ist es am Zündeln. Und ja, das ist sozusagen letztendlich die Generationstheorie mal an unserer heutigen Zeit oder Zeit, die wir zurückverfolgen und fühlen können, als Beispiel genommen. Weil ich bin ja zum Beispiel, sagen wir mal, ein Kind des Frühsommers, Mittsommers, ja, und stehe jetzt am Rande oder am Anfang des Winters und ich habe ein Kind in die Welt gesetzt. Und wenn ich mir jetzt überlege, das werden harte Zeiten und vielleicht werden einige Leute nicht überlegen, aber ich glaube, ich bin einfach durch meinen Willen vorbereitet zu überleben und habe gute irgendwie Grundvoraussetzungen geschaffen, dass egal was kommt, und ich hoffe, da kommt nichts Hartes, Digga, um das irgendwie zu überleben, aber ich kann meinem Kind, weil es in einer harten Zeit groß wird, wird es ein starker Mann werden, kann ihm wichtige Dinge mitgeben. Und wenn der so alt ist wie ich, jetzt Anfang, Mitte 30, ja, dann ist er Ende Frühling, Anfang Sommer und kann mit all dem, was er gelernt hat, was er von mir erfahren hat, beigebracht hat, was er durchlebt hat, vielleicht in einer Zeit der Wirtschaftswunder groß werden und einfach für seinen Teil der Familie sagen, ey, den nächsten Zyklus müssen meine Generation, meine Kinder nicht mehr arbeiten, weil ich war smart genug, diese Sicht auf die Dinge zu haben und diese Chance zu ergreifen. So, ne? Damit möchte ich sagen, ihr könnt auch, wenn ihr wisst, dass ihr jetzt in diesem Zyklus seid, schon darauf hinarbeiten, dass eure Kinder oder dass ihr selbst später nochmal gut dasteht, weil ihr wisst, was kommen wird oder was auf euch wartet. Je nachdem, was passiert.
Jo. Oder wir werden alle durch KI ausgelöscht. Lull.
Oder wir wachen auf und der Himmel ist eigentlich die Matrix.
Oder wir wachen auf und es ist 2005.
Ich hoffe, Alter.
In Bielefeld. Spritzer.
In Bielefeld, Spritzerchens, unsere Community. Ich möchte euch sagen, mehr Interaktion bitte auf unseren Social Medias. Leitet unseren Podcast weiter. Wenn ihr auch nicht unsere Musik hört, alle Links sind unten verlinkt. TikTok geht in letzter Zeit ziemlich steil. Danke dafür. Instagram sagt hart, our dick. Aber ja, scheiß drauf. Das war's. Verpisst euch, oder?
Ja, verpisst euch. 今天看起墙上写着秦香莲的三十二岁了撞个当朝驸马郎的七个王啊满皇上的回二岁了撞个当朝今天看起墙上写着秦香莲的三十二岁了撞个当朝驸马